Kurz nach Mitternacht traf er in seiner Pension ein, eine große Wohnung, in der drei Räume vermietet wurden. Im Moment war er der einzige Gast. Schuhe aus, das war Vorschrift, über welliges Parkett in sein Zimmer. Warten auf den Schlaf, Angst vor dem gewohnten Traum. Nach einer Stunde schlief er ein. Die Sonne musste er im Blick behalten, denn von dort würden sie kommen, ihn überraschen, weil er sie gegen das Licht erst spät erkennen konnte. Er schaute zur Sonne, schaute voraus, schaute nach unten, wo Bauern ihre Felder bestellten, Vieh auf den Weiden, ein Automobil auf einer Landstraße, Dörfer, Höfe, Menschen an einem Fluss. Die Sonne, achte auf die Sonne. Nichts. Er lauschte. Der Motor brummte gleichmäßig, der Wind rauschte, die üblichen Geräusche. Alles in Ordnung. Er sah sich um zum hinteren Sitz, wo Lissy und August saßen, August auf Lissys Schoß. Lissy schrie ihm etwas zu, aber er verstand sie nicht. Sie winkte, gestikulierte. Er sah zur Sonne, nichts, sah nach unten durch den kleinen Bombenschacht, ein Kirchturm, ein Weiher, Häuser, Frieden. Aber jetzt stotterte der Motor, der Propeller kreiste langsamer und langsamer. Sie segelten, glitten dahin, sanken, aber nur langsam. Manchmal drehte er sich um. August war eingeschlafen. Lissy hielt ihn fest in ihren Armen. Er sah wieder nach vorne, suchte nach einer Stelle, wo sie landen konnten, nach einer ebenen Wiese, einer Straße, die nicht von Bäumen gesäumt war. Aber da waren nur noch Felsen, Berge und Flüsse, die sich durch Schluchten wandten, schroffes, karges Land. Eine Bruchlandung. Etwas anderes war nicht möglich. Aber es kam nie dazu. Er wachte auf, bevor sie den Boden berührten oder an einem Berg zerschellten. Er wachte auf mit einem Gefühl, als würde er immer noch fliegen. Aber er sah schon das Zimmer, in dem er schlief, das Fußende des Bettes, das kleine Fenster, den schiefen Schrank, die Haken an der Wand, an denen seine Sachen hingen. Er war wach, aber er stürzte der Erde entgegen. Das war der schlimmste Moment. Dann war es vorbei. Er lag reglos in seinem Bett, hatte es überstanden. Er schaute nach der Uhr auf dem Nachttisch, 6:30 morgens. Lahnstein war lieber, wenn ihn dieser Traum mitten in der Nacht ereilte, dann konnte er noch einmal einschlafen und sich davon erholen. So aber musste er das Gefühl des Sinkens und Stürzens mit in den neuen Tag nehmen. Ein Tag mit Junge, der letzte war am 27. Oktober 1924 vermisst gemeldet worden. Davor einer am 25. Oktober. Im September wurden zwei Jungs vermisst gemeldet, im August einer. Pause im Juli. Im Juni einer. Im Mai zwei. Pause im April. Im März einer. Der erste verschwand am 12. Februar 1923, Fritz Franke. Die Namen steckten tief in seinem Kopf, in seinem Gemüt. Er kannte sie alle. Es gab keinen Rhythmus. Er hatte sich die Abstände angeschaut, hatte gerechnet, gemittelt, Gruppen gebildet, Linien gezeichnet, Pfeile, nichts. Kein Muster. Der größte Abstand zwischen den Taten, wenn es denn welche waren, lag bei gut 2 Monaten. Vom 20. März bis zum 23. Mai, der kürzeste bei 2 Tagen, Ende Oktober. 10 Jungs, zwischen 13 und 18 Jahre alt, 4 davon 16 Jahre, die größte Gruppe. Heinz Brinkmann war bislang der letzte, 13 Jahre alt. Auch die Altersangaben hatte er stundenlang betrachtet, mit den Daten des Verschwindens verknüpft, kein Muster. Keine Leichen, nicht eine. Auch sonst keine Spur. Er stand auf, schwankte leicht, noch nicht wirklich gelandet. Und wenn es zu Ende war, kein weiterer Junge mehr vermisst werden würde, dann hatte er trotzdem 10 Fälle, die er aufklären musste. Seine Hoffnung war der nächste Fall, dass dieser eine Spur offenbarte, ihm eine Leiche lieferte, irgendwas, an das er anknüpfen konnte. Abscheulicher Gedanke, aber wahr. Er brauchte einen weiteren Fall. Er brauchte einen Toten. Er brauchte einen Mord. Er wartete darauf, Das wusste er, obwohl er sich sagte, dass dies nicht stimmen würde, nicht stimmen konnte. So war er doch nicht. Hoffentlich nicht.